Familie, was ist das eigentlich? Denkst du bei diesen Worten auch sofort an Mutter, Vater, Kind? Das wollen wir heute ändern. Und zwar gemeinsam mit unserem Gast Andrea Neverla. Sie ist promovierte Soziologin, Beziehungsberaterin, Trainerin und Autorin und hat an verschiedenen Unis zu Intimitäten, Online-Dating und Beziehungen jenseits heteronormativer Standards geforscht. Klingt kompliziert. Dahinter stecken unter anderem die Fragen, wie kommen wir heute eigentlich zusammen? Was ist dieses Zusammen überhaupt? Und gibt es auch ganz andere Möglichkeiten des Zusammenseins? Diese Fragen stellt sie sich und uns in ihrem neuen Buch Wie Familie nur besser. Sie fragt, ob unsere herkömmlichen Familienmodelle, also dieses typische Vater, Mutter, Kind, die so oft auch dysfunktional sind, wirklich der Weisheit letzter Schluss sind. Wie kann man Verbindlichkeit, Sicherheit und Geborgenheit außerhalb klassischer Familienstrukturen finden?
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Und genau diese Frage gebe ich jetzt schon mal weiter. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
Ja, hallo euch zusammen. Danke für die Einladung. Die Frage soll ich jetzt direkt beantworten?
Also, nee, die beantworten wir im Laufe dieser Folge.
Ich dachte kurz, die Pause ist jetzt dafür da, dass ich jetzt schon reingehe.
Wir haben nämlich gerade schon aufgenommen und da hat uns unser Gast gefragt, wer kommt denn jetzt? Und dann haben wir erklärt, wer kommt und worum es geht. Und dann hat unser Gast gesagt, also im nächsten Leben kriege ich Kinder mit einer Freundin. Die romantische Beziehung mache ich anderweitig, aber Kinder kriege ich mit einer Freundin, die ähnlich tickt. Das wollte ich gerne hier mit reinnehmen, weil ich fand das so einen schönen Gedanken.
Ja, sehr schön. Passt ja wunderbar zum Thema.
Genau. Erzähl uns doch mal, worum geht es in deinem Buch? Was können solche anderen Familienformen sein? Und warum ist das? Ich habe zu viele Fragen auf einmal. Warum sind unsere aktuellen Familienformen so dysfunktional manchmal, wie ich es genannt habe in der Einleitung?
Jetzt dummerweise klingelt genau mein. Könnt ihr kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ich glaube, mein Buch kommt heute nämlich an und ich würde es gerne entgegennehmen. Und ich glaube.
Alles ist mit drin lassen! Das ist mega!
Ja, mach das!
Jetzt wart ihr hautnah dabei und ihr habt verpasst, dass Andrea gerade ihr neues Buch bekommen hat. Aber sie packt es noch nicht aus, die Spannung steigt ins Unermessliche. Wir nehmen auf und danach kann sie das feiern, ihr Buch in den Händen zu halten. Sehr, sehr schön.
Ja. Es war gerade ein wunderbarer Moment und passt wunderbar zu dieser Aufnahme, dass genau jetzt mein Buch kommt und ich darüber erzählen darf. Und ich habe es quasi schon, ich kann es schon fühlen, wie es an meinem Herzen schlägt. Ja, worum geht's? Ich habe dieses Buch geschrieben, auch ein Stück weit als Antwort und Fortsetzung meines ersten Buches, Das Ende des Romantikdiktats, wo es auch ein Stück weit um die Kritik der romantischen Norm, sich romantisch binden zu müssen sozusagen und kaum andere Ideen zu haben, wie unser Zusammenleben eigentlich gelebt werden kann oder organisiert werden kann. Organisiert klingt immer so ein bisschen trocken und staubig, aber so ist es eigentlich auch, ne? Wir organisieren uns ja miteinander irgendwie auf eine Art und Weise, wie wir es gelernt haben. Und ich habe dann irgendwie viel darüber nachgedacht, weil es auch irgendwie viel in Fragen auftauchte auf Lesungen. Aber was machen wir stattdessen sozusagen? Und dann habe ich gedacht, ja, es gibt ja so voll viele Modelle, die sind aber sehr unbekannt. Also die meisten Menschen wissen nicht, dass es nicht ungewöhnlich ist, zum Beispiel mit FreundInnen das Leben zu teilen und mit denen das zu organisieren, wie Altersvorsorge oder mit denen Geld zu teilen oder mit denen zusammenzuwohnen oder mit anderen FreundInnen Kinder zu kriegen und nicht in so einer klassischen Kleinfamilienkonstellation. Und genau darum geht es in meinem Buch und das fängt auch ein Stück weit an mit einer Kritik, ich sage jetzt mal Kritik in Anführungszeichen, sondern also einer kritischen Auseinandersetzung mit dem, was Familie traditionellerweise meint in unserer Gesellschaft, warum wir so kaum uns was anderes vorstellen können als Vater, Mutter, Kind, wie ihr es in der Anmoderation ja gesagt habt. und was aber auch dysfunktional in vielen Konstellationen ist. Also da gibt's ja, es gibt ja genug empirische Studien, die zeigen, wie schwierig das teilweise auch in diesen Familienkonstellationen ist. Ein Beispiel ist wirklich auch die Corona-Pandemie, die gezeigt hat, es gibt einen Anstieg an häuslicher Gewalt, wenn sozusagen auch noch die Enge abgeschnitten von der Außenwelt irgendwie zunehmend aufeinander fokussiert ist, weil diese Familien auch, glaube ich, ein Stück weit darunter leiden und belastet sind, dass sie alles, wirklich komplett alle Aspekte des Lebens abdecken sollen. Also in so romantischen Partnerschaften sollen Menschen ja füreinander wirklich auch alles sein. Sie sollen nicht nur die guten Partnerinnen sein, sie sollen nicht nur gut, man soll nicht nur gut Sex haben miteinander, man soll auch Freundin sein, ein gutes Team, gutes Haushaltsführung, gute Buchhaltung und so weiter. Alles soll irgendwie aufeinander abgestimmt sein und miteinander funktionieren und man sollte am besten auch die gleichen Hobbys haben und, und. Das ist extremst aufgeladen, meiner Ansicht nach. Und es ist auch ein Stück die Frage, ob das in dieser Zeit, wo wir ja auch nicht nur miteinander verbunden sein wollen mit anderen Menschen, sondern wir wollen auch unser Ding machen können. Wir wollen auch irgendwas Eigenes, Spezielles haben sozusagen. Und da komme ich zu der Grundambivalenz, würde ich sagen, unserer heutigen Zeit. Wir wollen als Menschen verbunden sein mit anderen Menschen, weil wir wollen ja auch nicht einsam sein und viele leiden auch unter genau diesen Aspekten. Und gleichzeitig fällt es uns immer schwerer, uns einzulassen auf andere Menschen. Und die Kompromisse, die da gefunden werden müssen oder die Form des Zusammenlebens, die in so kleinfamiliären oder romantischen Kontexten immer sehr, ja, die, wie ich ja gerade sagte, immer alles umfassen sollen und teilweise kaum Luft lassen für die Ausübung der eigenen Individualität, kann man sagen, ja. Und das ist, glaube ich, in Konstellationen, die nicht so normativ geprägt sind wie die Kleinfamilie, einfach anders. Und gleichzeitig gibt es aber auch Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wie verbindlich kann es denn sein, wenn keine Normen da sind, die mir sagen, das ist das richtige Leben und so muss ich das machen, weil es machen ja alle um mich herum auch so. Mhm. Und ich versuche in diesem Buch genau diese Geschichten zu erzählen, die Menschen ja heute schon leben und praktizieren in solchen Konstellationen. Wir können gleich nochmal ein bisschen erzählen, was das alles sein kann. Und die haben sich einfach alle, das fand ich das Faszinierende daran, weil es ja keine Normen gibt, die sagen, so ist es das richtige Leben und du dir ein Stück weit selber aufbauen musst, was du da an Zusammenleben realisieren kannst, haben die fast alle beschrieben, dass es irgendwann einen Moment gab, wo sie sich entschieden haben. Also die Entscheidung, dass das zum Beispiel in Co-Parenting-Konstellationen, wo mehr als zwei Personen, also zwei leibliche Eltern, sagen, wir wollen zu dritt, zu viert Eltern sein für dieses eine Kind, sind es aber nicht biologisch und auch nicht rechtlich, gesetzlich sozusagen abgesichert. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, diese Verantwortung zu übernehmen. Und das fand ich faszinierend tatsächlich in all den Konstellationen, die ich irgendwie so beobachtet habe und wo ich mit Menschen gesprochen habe, dass diese Entscheidung für diese Konstellation sehr viel bewusster und aktiver passiert, als, glaube ich, in fast allen, ja, so romantisch Verliebten, dann steht daraus eine Kleinfamilie und alles passiert so irgendwie so automatisiert und keiner denkt darüber nach, warum machen wir das eigentlich? Passen wir überhaupt zusammen? Haben wir die gleichen Ziele und Wünsche? Die rosa-rote Brille überdeckt dann halt leider vieles.
Okay. Ich muss gestehen, dass ich jetzt auch noch nie so intensiv über Alternativen nachgedacht habe, aber jetzt, wo du es so aufgezählt hast, ist genau das mit den Verbindlichkeiten das gewesen, wo ich mir gedacht habe, davor hätte ich wahrscheinlich dann auch eben Angst, oder? Ohne diese Verbindlichkeit des Normativen, oder? Des Kennenlernen, Zusammenziehen, Heiraten, gemeinsam Kind kriegen, alles läuft auf Schiene, jeder weiß, auf was er sich da einlässt, in der Regel zumindest, weil es gibt da Gesetze dafür und die Gesellschaft hat Normen, die das regeln. Und wenn ich jetzt außerhalb dieser Normen denke, outside the box, dann denke ich mir so, ja, okay, wir machen uns das aus, wir zwei Freundinnen zusammen, eine von uns kriegt das Kind und wir zusammen machen das dann. Und nichts reguliert das irgendwie oder reglementiert das Ganze irgendwie. Wie das, da fühle ich mich ja dann wahrscheinlich sehr unsicher damit, oder?
Genau, es kann schon natürlich sein, dass sich Menschen unsicher fühlen und gerade in den Kontexten von Kinder bekommen und miteinander aufziehen. Und da ist nun mal die rechtliche Situation eine prekäre für Menschen, die eben nicht biologische Eltern sind. Weil die haben diese Absicherung nicht. Die haben nur das Versprechen der Eltern, ja, wir wollen das zusammen machen. Und da muss ich einfach auch ein Stück weit Vertrauen lernen. Aber die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die hatten eigentlich alle sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ne? So, also es gibt dazu wissenschaftlich keine Langzeitstudien. Wir können nicht sagen, das hält wirklich irgendwie sicher auf diese Zeit. Aber wenn wir mal ehrlich sind, welche heteronormativen Kleinfamilienmodelle halten über Zeit? Also es gibt einfach so viele Brüche, es gibt so viele Unsicherheiten, weil diese Normen, die wir denken, also diese, du hast es sehr schön beschrieben, Michelle, diese Bahn, die sozusagen, also ne, ich weiß ganz genau, wohin der Weg geht. Wir denken, dass das ganz automatisiert passiert. In der Regel gehen wir auch irgendwie gemeinsam diesen Weg, aber irgendwann kommen halt die Konflikte, kommen die Brüche, kommen die Streitereien, oftmals auch, nachdem sich das Paar entschieden hat, ein Kind zu bekommen, dann ändert sich auch wieder alles in der Paardynamik. Und viele Paare können damit einfach auch nicht mehr umgehen, ja, und sind damit überfordert, dann ist Alltag extrem anstrengend und schwer. Und wenn man dann nur zu zweit dafür verantwortlich ist, das alles zu organisieren, ist das auch eine sehr starke Belastung. Und das ist eine Realität, der wir heute als Gesellschaft, sag ich jetzt mal, uns stellen müssen, dass die Kontexte, die wir kennen, nicht auf Dauer stabil sind.
Ich habe mir auch gerade überlegt, ich habe natürlich eine rechtliche Absicherung. Ne? Ich bin verheiratet, da wir in unserem Fall einen Ehevertrag, aber auch wenn man den nicht hat, gibt es ja eine Absicherung und auch wenn Kinder da sind. Aber das heißt ja auch nicht, dass in der Partnerschaft oder in der Ehe der Mann oder die Frau emotional immer verfügbar ist und das dann und dieser Verantwortung nachkommt. Also finanziell gibt es natürlich Druckmittel dann und Gesetze und alles Mögliche, aber so viele Ehen werden getrennt oder Partnerschaften werden getrennt und dann hat man ja trotzdem nie die Garantie. Wir haben die. Ja, also ich verstehe auch diese Sorge und Angst, aber wie Andrea gesagt hat, wenn man was Neues ausprobiert, dann spricht man vielleicht viel mehr über all diese Dinge, weil man ja erst den Weg finden muss, wenn es keine oder nicht viele Vorbilder gibt.
Ja, das ist genau das Potenzial, was ich in diesen Konstellationen sehe, weil anders als in Liebesbeziehungen, die oft die Grundlage von Kleinfamilie sind, nun mal bei uns, sprechen Menschen sehr viel und sehr lange auch vorher. Also Menschen entscheiden nicht, von heute auf morgen irgendwie in eine Co-Parenting-Situation zu gehen, sondern die haben oft lange Prozesse vorher miteinander gehabt, haben über Sachen gesprochen. Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Teilen wir die gleichen Werte, was Kindererziehung zum Beispiel auch angeht? Können wir uns vorstellen, gemeinsam einen Ort zu finden? Weil ich meine, natürlich sind nicht nur rechtliche Hürden das Problem, sondern wenn ich jetzt mir vorstelle, in der Stadt zu leben, wo Wohnraum nun mal auch ein bisschen begrenzter ist, finde mal eine Wohnung oder vielleicht zwei Wohnungen, die nah beieinander sind, sodass man diese Konstellation aufrechterhalten kann. Aber das trifft ja auch für Kinder, für Paare und Familien, die dann getrennt erziehend sind. Ja, die haben ja die gleichen Herausforderungen heute zu meistern. Und ich halte das genau, dieses bewusste und aktive vorher besprechen und viel mehr gewohnt sein auch in dieses Sprechen und Aushandlung und gemeinsam Entscheidungen treffen und sich überhaupt zu fragen, wie wollen wir denn überhaupt zu Entscheidungen gemeinsam kommen? All diese Prozesse des, wie wollen wir eigentlich, also mir geht es in dem Buch vor allen Dingen, wie wollen wir eigentlich in Gemeinschaft heute sein? Wie geht das, gemeinsam zu leben und trotzdem Individuum zu bleiben und nicht ich möchte immer noch die Freiheit haben zu gehen. Ich möchte immer noch sagen können, wenn ich das hier alles nicht mehr kann, weil ich merke, es tut mir nicht gut, es ist toxisch für mich und so weiter und so fort, muss ich die Möglichkeit haben zu sagen, ich verlasse die Konstellation, weil es nicht gut für mich ist. Ich habe mit einer Co-Parenting-Person gesprochen, das fand ich sehr faszinierend. Die hat mir erzählt, das ist Elena von Happy Poly Family, die sind also auch in der Poly-Konstellation, dass sie gesagt hat, für mich ist es auch eine Art von Verantwortung gegenüber meinen Kindern. Und damit meinte sie nicht nur ihr eigenes biologisches Kind, sondern auch die anderen drei Kinder, die sie auch hat, nämlich von den beiden anderen Frauen, dass es meine Verantwortung ist, gegenüber den Kindern auch eine für mich verantwortlich zu sein, also ein Vorbild zu sein, dass ich in Konstellationen auch die Verantwortung übernehme für mich, die Kinder und alle anderen, dass diese Konstellation giftig ist und ich das ändern muss oder wir das ändern müssen und irgendwie dafür sorgen müssen, dass wir eine wieder gesündere Konstellation finden. Das kann auch sein, dass es dann eben der Weg ist zu sagen, das geht so nicht mehr. Wir müssen uns was Neues überlegen. Es muss ja nicht gleich die Trennung sein. Es kann ja auch sein, eine räumliche Trennung reicht oder eine Pause oder ein, mach du mal dein, wir schaffen dir hier Raum, dass du irgendwie deine Individualität ausleben kannst. In größeren Konstellationen ist das viel leichter zu realisieren, weil es einfach mehr Menschen gibt, erwachsene Menschen, die sich dafür verantwortlich fühlen, dass das gemeinsam organisiert werden kann, das Zusammenleben. Es ist einfach wirklich ein Vorteil, muss man sagen, das eben nicht nur zu zweit zu machen, weil wenn ich zu dritt oder zu viert in so einer Art Familiensituation bin, ob es jetzt mit Kindern oder nicht mit Kindern ist, kann ich auf die Probleme viel besser eingehen, weil es einfach mehr Menschen gibt, die darüber sich Gedanken machen können, die da einspringen können, die füreinander verantwortlich sind.
Jetzt kommt die Werbung.
Und Michelle, wie hast du heute Nacht geschlafen?
Oh, frag nicht. Ich habe mir das so lange am Handy rumgedaddelt, weil Insta und Co. einfach so tun, als wären sie Me-Time und mich aber eigentlich nur vom Schlafen abhalten.
Oh ja, ich kenn's. Ich fühle mich ertappt. Und bei den Kids ist es dann das spannende Hörspiel, das wach statt müde macht oder noch eine neue Angst freischaltet. Und dann dauert die Einschlafbegleitung noch länger.
Ja, ich fühl's total. Dabei gibt's ja wirklich einige Geschichten und Klänge, die einem beim Einschlafen helfen würden und das erleichtern, statt es zu verhindern.
Genau, ja. Wir nutzen mit unseren Kindern zum Beispiel gern Aumio. Da finden Eltern und Kinder Geschichten, Meditationen und Klangreisen für Kinder, mit denen sie ohne Druck und Reizüberflutung einschlafen können. Ganz natürlich und entspannt. Und das Beste ohne Werbung und ohne, dass irgendwelche Daten gesammelt werden.
Ja, das finde ich auch wichtig. Und bei uns sind gerade die Traumreisen total hoch im Kurs.
Ja, wir mögen auch manchmal nur Klänge und Geräusche. Die helfen auch mir noch beim Einschlafen.
Ist fein, ja. Und was mir tatsächlich auch besonders wichtig ist, dass das Angebot mit Kinderpsychologinnen und SchlafexpertInnen entwickelt wurde. Damit fühle ich mich dann einfach wohl und es gibt mir ein gutes Gefühl.
Ja. Das klingt, als könnte Aumio auch zu eurem Einschlafritual werden. Dann sichert euch das Herbstangebot mit unserem Code MAMAFÜRSORGE. Alles groß und mit UE, spart ihr im Oktober zusätzlich 30% auf das Jahresabo. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Werbung Ende.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wenn ich mich öffne für neue Formen des Zusammenlebens, kann ich das nur, also muss ich dann am Start der ganzen Selbstständigkeit sein, also so im jungen Erwachsenenalter? Oder glaubst du, es ist auch denkbar, dass man noch mal mit, ich weiß nicht, eben man hat schon Familie gegründet und möchte sich dann umorientieren? Und, hast du mit jemandem gesprochen, der aus dem Normativen ausgestiegen ist und neue Wege gegangen ist? Oder waren das alles jüngere Menschen, die von Anfang an sich in Richtung neu orientiert haben und gar nicht erst auf den normativen Zug aufgesprungen sind?
Ne, das sind ganz unterschiedliche Personen. Also ne, das, ich habe auch mit einer Person gesprochen, die schon etwas älter ist, die in ganz vielen diversen Konstellationen schon gelebt hat. Und ich fand das irgendwie, also ich möchte auch nochmal betonen, dass diese gerade im Alter, also es gibt wirklich richtig viele ältere Frauen vor allen Dingen, die sich heute trennen aus ihren Konstellationen, aus ihren Ehen, weil sie nicht irgendwie die Hauptlast und Verantwortung und vor allen Dingen auch das Kümmern um den Ehemann übernehmen wollen und sagen, ich will halt auch, ich bin mir auch wichtig, ich will mein Leben organisieren und für mich da sein. Und die sich dann mit Freundinnen zusammentun und dieses Leben irgendwie meistern. Nicht unbedingt vielleicht in einer Wohnung, aber irgendwie miteinander Aktivitäten planen und so weiter. Das ist ja auch ein Beispiel, wie das gehen kann, was es heute schon gibt. Ich erzähle zwar diese Geschichten nicht, aber das sind auch Beispiele, die zeigen, das ist nichts Ungewöhnliches in unserer Gesellschaft mehr, dass wir irgendwann feststellen, diese Konstellation passt nicht und immer mehr Menschen machen sich nun mal auch die Gedanken darüber, ich habe das jetzt schon so oft erlebt und ich will jetzt im Alter zum Beispiel nicht mir wieder einen neuen Partner suchen, wo ich irgendwie weiß, ich darf die Pflege und Sorge für diesen Menschen machen, übernehmen. und der macht halt gar nichts, wenn wir jetzt mal so aus klassischen Konstellationen ausgehen. Da gibt's ja auch Studien, die belegen, dass Frauen da einfach auch kürzer leben, eine schlechtere Gesundheit haben und so weiter, wenn sie in heterosexuellen Kontexten sind. Das denke ich mir also nicht aus, ne? Das ist sozusagen belegt auch. Und ich glaube, viele fangen an, darüber nachzudenken, ob es nicht Alternativen dazu geben kann. Und ich erzähle in dem Buch irgendwie deswegen auch sehr viele verschiedene Geschichten, weil ich zeigen will, in wie vielen verschiedenen Lebensbereichen wir das umsetzen können. Und ich meine auch nicht unbedingt zwangsläufig, dass wir uns jetzt alle trennen müssen aus unseren romantischen Liebesbeziehungen. Ne? Ich habe überhaupt nichts gegen romantische Liebesbeziehungen. Ich bin selber in einer romantischen Liebesbeziehung. Die Frage ist nur, welche Position hat die in meinem Leben? Also ist die das einzige Zentrum in meinem Leben oder gibt es sozusagen auch andere Menschen, die ich da hineinhole? Und dafür plädiere ich, also sozusagen mehr Menschen in das Zentrum meines Lebens zu holen, mich mit mehr Menschen abzusprechen, vielleicht auch Verantwortlichkeiten nicht nur denken als, das kann nur eine Person übernehmen und die übernimmt dann alles, sondern vielleicht auch so umverteilen. Ne? So, ne? Ich kann halt mein Geld zum Beispiel, meine Altersvorsorge mit FreundInnen aufbauen und teilen, was übrigens total, finde ich, die kluge Idee ist für Frauen zur Absicherung, gegenseitigen Absicherung, wenn eine Person mal in einer toxischen Beziehung ist, zu sagen, ach, wir haben zum Beispiel sowas wie einen Notfallfonds hier aufgebaut in den letzten 10 Jahren, da haben wir jetzt einen Kapitalstart, das nehmen wir, wir sprechen ab, welche Notfälle meinen wir damit, wir können auch einen Vertrag aufsetzen, ist überhaupt kein Problem und dann können wir die nutzen in Notfällen und dann ist eine Person vielleicht viel eher in der Lage zu sagen, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr in der Abhängigkeit von meinem Ehemann und kann die Konstellation verlassen, weil ihr Freundin, wir haben gemeinsam diesen Notfallfonds errichtet und auf den greife ich jetzt zurück. Ich kann zum Beispiel aber auch, ein ganz anderes Thema, ich kann sagen, ach, mit meinem Partner, ich weiß ganz genau, das würde gar nicht gut gehen, mit dem zusammenzuwohnen, muss ich aber auch nicht, um eine glückliche Beziehung zu führen. Ich kann auch sagen, ich wohne zum Beispiel mit 3 Freundinnen zusammen, ja, und versuche mit denen mein Leben, meinen Alltag zu gestalten. Also ich versuche in dem Buch auch deutlich zu machen, wie Familie nur besser, dass ich es für entscheidend halte, nicht nur die Frage zu stellen, wie sind Freundinnen in meinem Leben, sondern an welcher Position sind die auch? Also wer ist eigentlich Teil meines Alltags? Weil Alltag halte ich für den Schlüssel sozusagen zu einer Veränderung. Freundinnen sind oft irgendwie eher sowas wie ein Bonus, mit denen geht man halt irgendwie Kaffee trinken, vielleicht macht man mal mit einem schönen Ausflug oder man teilt irgendwie ein Hobby, aber die gehören einfach in der Regel nicht zu unserem Alltag. Also wir teilen nicht mit denen einfach mal Geld. Ne? Wir könnten ja auch alle sagen, okay, mit unseren Liebespartnern, da schmeißen wir das Geld auf ein Konto. Gar kein Problem. Gibt Menschen natürlich, die da auch skeptisch sind, aber viele, viele sagen, Gemeinschaftskonto, gar kein Problem. Dass wir das aber für absurd halten, mit Freundinnen, die wir vielleicht sogar schon länger kennen, das Gleiche zu machen, das ist doch Wahnsinn, dass wir das für absurd halten, ja? Es gibt auch gleichzeitig, und das bemängel ich sozusagen auch, es ist ja nicht nur eine individuelle Entscheidung oder eine Vorstellung, die mir dann fehlt, sondern es gibt ja auch wenig Strukturen, die das ermöglichen. Also es gibt zum Beispiel kein Konto bei keiner Bank, wo mehr als 2 Personen kontoverantwortlich sein können.
Okay.
Das heißt, den anderen kann ich nur eine Vollmacht ausstellen. Genau. Dann können die natürlich alle Kontoaktivitäten auch machen, aber ich kann denen als Verantwortliche des Kontos ja immer diese Vollmacht entziehen. Ne? Das ist also immer eine Hierarchisierung, die da automatisch reinkommt in die Konstellation. Sowas müsste geändert werden. Ja, ich verstehe nicht, aber das zeigt, wie auch Gesellschaft durchdrungen ist durch diese heteronormative Brille, das Zusammenleben, wenn es mal ernst geworden ist und man Geld teilen will zum Beispiel, das geht nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und ich glaube, da verpassen wir wirklich richtig viele Chancen und wir brauchen auch neue Modelle des Zusammenlebens, weil das, was wir aktuell haben, ist auch nicht auf Dauer stabil.
Ja, ich merke das jetzt gerade bei meiner Mama, die jetzt allein ist, weil mein Papa ist verstorben.
Ja.
Und wir sind halt weiter weg, auch als Kleinfamilie. Ja. Und früher war man einfach in vielen Kontexten noch näher aufeinander und hat es so aufgefangen. Natürlich gäbe es jetzt die theoretische Möglichkeit, dass sie zu uns zieht. Mhm. Aber dann würde ich sie aus ihrem geliebten Umfeld, ja, also sie will das, ne? Das ist keine Frage, aber sie ist halt jetzt trotzdem allein und wir haben schon auch mal Gespräche geführt, so, gäbe es denn da noch Alternativen? Also gerade ist es gut so, aber es gibt ja auch andere Freundinnen, die allein sind, will man sich da zusammentun und so, und das ist ja auch überhaupt nicht üblich, aber ich denke, das wäre so schön für die. Also jeder darf entscheiden, wie, aber dass wir einfach nicht mehr diese Generationen unter einem Dach haben, macht ja bei bestimmten Lebensübergängen dann schon große Probleme, finde ich. Ja, also ich hätte sie gern auch bei mir gehabt, als meine Kinder ganz klein waren. Und jetzt hätte sie mich vielleicht lieber näher bei sich, weil sie jetzt allein ist.
Ja, ja, genau. Also ich finde es ganz schön, dass du das gerade beschreibst, weil so mehrgenerationale Familien unter einem Dach, das war früher tatsächlich eher noch die Regel und heute ist es eher die Ausnahme. Also es liegt auch an einer hohen Mobilität, also Menschen reisen irgendwie durch Deutschland oder sonst woanders hin, weil sie auch aufgrund von Jobs einfach flexibel sein müssen und weil fürs Studium dorthin gehend und dann kommt man vielleicht nicht wieder zurück. Das ist tatsächlich die Realität für sehr viele Menschen und die, also dass die Kleinfamilie sozusagen aus Vater, Mutter, Kind mittlerweile, die auch kaum auf andere Strukturen zurückgreifen können, sozusagen der Standard ist, ist auch eine relativ, ich sag mal, geschichtlich eine relativ neue, also menschheitsgeschichtlich eine neue Entwicklung. Und genau darauf müssen wir nicht nur aufgrund der großen Belastung von Kleinfamilien, finde ich, reagieren, weil natürlich auch Kleinfamilien unter dem Ballast sozusagen alles muss da drin passieren und irgendwie wir zwei Erwachsenen müssen für alles verantwortlich sein und da ist niemand, der mal Kinderbetreuung benimmt oder ich kann das Kind nicht mal dahin geben oder zur Tante oder sonst was. Das ist ja schon eine große Belastung und gleichzeitig ist ja der Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch so schwierig, weil was machen wir denn in einer Gesellschaft, die zunehmend altert? Ja, also wir müssen uns wirklich Fragen stellen, wie wir damit umgehen wollen. Und der demografische Wandel ist eine Wahrheit, die auf uns zukommt, die passiert jetzt und die wird sich in Zukunft noch mehr zuspitzen. Pflegekonstellationen werden immer schwieriger. Und ich will gar nicht so sehr auf diese Frage, weil das nervt mich manchmal auch so ein bisschen im ganzen Kontext des demografischen Wandels, auf die Frage des, wer soll das alles bezahlen, irgendwie eingehen. Weil ich finde, Pflegeleistungen sollten vom Sozialstaat bezahlt werden. Die Frage ist aber, was gibt es denn noch für Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung oder auch der generationenübergreifenden Unterstützung? Für einen Wechsel von einer Lampe in der Wohnung brauche ich keinen Pflegedienst. Für ein nettes Gespräch und für ein Miteinander brauche ich keinen Pflegedienst. Im Gegenteil, so für den Müll rausbringen brauche ich auch nicht unbedingt einen Pflegedienst. Wir können also darüber nachdenken, also auch so ältere Personen, die vielleicht alleinlebend sind, beklagen zum einen diese Einsamkeit, unter der sie leiden, wollen aber gleichzeitig ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben, sind nicht gewohnt, in Wohngemeinschaften gelebt zu haben. Und dann kommen sie irgendwann, weil es nicht anders geht, in ein Pflegeheim. Viele finden das eine ziemlich schlimme Lebensentscheidung, weil es ja auch die letzte Station in Anführungszeichen oftmals dann ist. Aber einige blühen da auch total auf, weil sie wieder soziale Kontakte haben. Ja? Und die Frage wäre, wie kann man das eigentlich vorher erschaffen? Also da kann natürlich auch Politik ist da total gefragt, in den Ortschaften wieder Begegnungsräume für ältere Menschen herstellen. Also wo kann man sich eigentlich treffen? Wo kann man einfach niedrigschwellig mal einen Kaffee gemeinsam trinken oder spielen oder einfach schnacken? Ja? Also einfach sich unterhalten. Und natürlich können auch Personen überlegen oder wie deine Mutter und ihre Freundin, wir haben hier alle große Häuser oder große Wohnungen, die brauchen wir eigentlich alle gar nicht. Die können wir dann Familien geben und wir machen uns eine coole Senior-NWG. Warum nicht einfach mal ausprobieren? Ja, also man kann auch in Wohnungen dafür sorgen, dass man muss ja nicht dann alles teilen. Man kann ja wirklich auch gucken, dass man, also das geht natürlich nicht überall, weil Wohnsituationen sind schwierig, aber ich vermute, auf dem Land ist es ein bisschen leichter umzusetzen, zu sagen, wir mieten hier ein Haus, da haben wir 3 Stockwerke, jeder wohnt in einer Wohnung und wir haben aber trotzdem, wir sind einfach füreinander da in diesem Haus. Das sind ja auch Möglichkeiten.
Ich hab ganz schön einen Reel gesehen, das zuletzt auf Instagram, in Italien, irgendwo in Süditalien, da waren so viele Mamas, ältere Damen, die gar nicht mehr zum Meer fahren konnten. Und da hat sich jetzt einer die haben sich irgendwie zusammengetan und ein Busfahrer, der fährt die jetzt morgens immer zum Meer, dann können die 2-3 Stunden Kaffee trinken, mal eine Runde im Meer schwimmen, sich austauschen und dann wieder heimfahren, weil die so vereinsamen eben. Mhm. Und gerade, also auf dem italienischen Land ist ja dieses Heteronormative noch viel mehr verankert, die können auch kein Auto fahren, die Frauen, die haben das nie gelernt und so. Und das fand ich so schön, dass da quasi sich die Dorfgemeinschaft zusammengetan hat, um die Frauen immer morgens zum Meer zu fahren. ne, das ist auch, da hat sich ein bisschen was getan. Schöner wäre natürlich, wenn sie nicht so einsam sein müssten, aber da wurde es einfach in die Hand genommen und gesagt, wir gucken jetzt, wie schaffen wir das, dass es allen besser geht damit.
Ja, das kenne ich auch und fand es auch sehr bewegend und berührend, weil es auf so vielen Ebenen mich angesprochen hat, weil was im Wasser sein finde ich auch ganz toll. Also die hat man so richtig gemerkt, wie diese Frauen so wieder so super glücklich waren. Aber das sind ja so Beispiele, das muss ja manchmal gar nichts richtig Großes sein. Also wir wollen ja auch irgendwie als Menschen miteinander irgendwie verbunden sein, auf welche Art und Weise auch immer, ne? Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft und und wir sind alle Teil dieser Gesellschaft, wir müssen also alle darüber nachdenken, wie wollen wir das eigentlich selber mal haben im Alter? Und ich glaube, gerade diese Fokussierung auf die Kleinfamilie und die Überlastung auch oft von Kleinfamilie führt ja auch dazu, dass Menschen in Kleinfamilien gar keine Zeit mehr für anderes haben. Die haben in der Regel gar nicht Zeit, irgendwie ihre Freundschaften zu pflegen und zu sagen, mit dir verbringe ich das Wochenende oder mit dir mache ich das. Das sind alles Herausforderungen gerade für Kleinfamilien, die da auch dazu führen, dass diese Kontakte auch irgendwie wegbrechen. Und das ist wirklich ein großes Problem, auch für die Zukunft gedacht. Oder wenn die Liebesbeziehung wegbricht, wer ist denn da? Dann stehst du vor einem riesigen Scherbenhaufen und der Boden ist dir unter den Füßen weggezogen worden, weil alles auf dieser Konstellation fußt, dein ganzes, gesamtes Leben. Und die Frage ist ein bisschen, wie kommen wir eigentlich aus dieser Spirale raus? Also wie kommen wir eigentlich aus diesen Kreisläufen raus? Da müssen wir, glaube ich, einfach wirklich sehr kreativ werden. Also man kann auch darüber nachdenken, mit Freundinnen ganz bewusst zu reden, so pass mal auf, wir kriegen jetzt ein Kind. Das wird bedeuten, dass ich mich wahrscheinlich mehr zurückziehen muss, weil ich habe dann ein kleines Kind und ich bin dann einfach für diesen Menschen da. Und das geht nicht anders. Kannst du dir vorstellen, in den nächsten 2 Jahren, dass wir irgendwie eine Lösung finden, dass du mehr hierher kommst? Wir kochen ja eh für alle. Komm doch einfach zum Essen einmal die Woche, ne? Und kannst du dir das vorstellen? Also auch da mit Freundinnen einfach wirklich auch mal bewusst und aktiv in die Verhandlungen gehen und zu sagen, hey, ich habe voll Bock, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Welche Möglichkeiten gibt es? Was kannst du dir vorstellen? Was kann ich mir vorstellen? Und das bewusster anzugehen und zu besprechen. Ich glaube, das würde wirklich richtig vielen Menschen gut tun.
Ich glaube, also wir haben jetzt demnächst noch eine Folge, da teaser ich nach vorne, wo es auch um die Frage geht, Kinder ja oder nein und wie es manchmal dann auch Freundschaften, gerade bei Frauen, da sehr drunter leiden, wenn das unterschiedliche Konstellationen sind. Und die Autorin spricht da auch davon, dass sie ja auch Kinder in ihrem Leben hat. Das sind halt nicht ihre eigenen, aber um die kann sie sich ja auch kümmern. Und da kann sie ja auch Teil davon sein. Und das fand ich halt ganz schön, einfach zu sehen, ja, man kann ja auch sich dann aktiv einbringen, um eben diesen Clash, der da manchmal ist, ein bisschen abzufedern. Und dann sind vielleicht Bedürfnisse und Wünsche von vielen Leuten einfach mehr abgedeckt, weil andere würden gerne auch Kinder in dem Leben haben und das da gern teilhaben. Und ich freue mich, wenn es Unterstützung gibt oder wenn wir gemeinsam Zeit verbringen können.
Ja, ganz genau. Also das ist, glaube ich, wirklich einfach auch für manche Freundschaften kann das eine Win-Win-Situation sein, weil es gibt auch wirklich kinderlose Menschen auf dieser Welt, die sich entschieden haben, dass nicht, also ich habe keine Kinder, aber ich habe trotzdem Kinder in meinem Leben, ne? Also die sind mir auch wichtig, die es da gibt, die sehe ich nicht andauernd, aber ich versuche schon auch das herzustellen und ich mag auch gern Zeit mit diesen Kindern verbringen und das ist immer so ein bisschen die Frage, wie gestalten wir eigentlich das Zusammenleben und was für eine Vorstellung haben wir auch davon? Und ich glaube, das würde wirklich auch gut für alle Beteiligten sein, da mehr drüber zu reden. Und ich möchte auch, das nutze ich gerade diese Gelegenheit, es ja nicht nur um Familien geht, mir in diesem Buch, die Kinder haben, sondern es geht wirklich um eine Erweiterung des Familienbegriffs für alle möglichen anderen Konstellationen, wo es um Verantwortung und Verbindlichkeit auf Dauer geht. Das sind für mich die Voraussetzungen für Familie. Wenn ich jetzt zum Beispiel entscheide, mit anderen Menschen zusammenzuwohnen und das verbindlich und auf Dauer und irgendwie sage, mit dir möchte ich das jetzt machen und wir handeln irgendwie die Sachen aus, weil wir sind jetzt hier ein Team und zwar als WG, dann ist das für mich, kann das, wenn die Menschen das so verstehen, ne? Also ich würde das von außen nie sagen, so das ist jetzt auf jeden Fall, jede WG ist eine Familie, sondern ich akzeptiere, wenn Menschen für sich sagen, das ist für mich eine familienähnliche Struktur oder das ist für mich Familie, da fühle ich mich zu Hause. Nicht nur, weil ich hier wohne, sondern weil ich mich auch hier wie in der Familie zu Hause fühle. Ja, also wir haben Rituale, wir essen abends gemeinsam, wir teilen alles, was im Kühlschrank ist. Vielleicht teilen wir sogar noch mehr Geld miteinander. Vielleicht machen wir auch außerhalb der Wohnung gemeinsame Pläne. Es ist alles möglich, ne? Und ich finde das eigentlich das Schöne daran, dass es, wenn wir uns da ein bisschen frei machen von diesen sehr eingeschränkten Vorstellungen, dass Familie nur Vater, Mutter, Kind sein kann, dann können wir sehen, was für ein Potenzial da eigentlich ist des Zusammenlebens. Ich habe ja sehr bedauert, dass die Ampelregierung es nicht durchgesetzt hat, die Verantwortungsgemeinschaft einzuführen, weil ich glaube, wir brauchen auch wirklich nicht nur eben auf so einer Experimentier- und individuellen Ebene Strukturen für ein Miteinander, sondern wir brauchen sie auch strukturell. Also Menschen, die in diesen Konstellationen leben, brauchen Absicherung. Und das Irre, Verrückte ist ja, dass der Staat zum Beispiel eine Wohngemeinschaft, sobald irgendeiner von denen bürgergeldpflichtig wird, sind die eine Bedarfsgemeinschaft, dann sagt der Staat, ihr wohnt zusammen.
Echt?
Ja,
krass.
Dann seid ihr füreinander verantwortlich und dann müsst ihr erstmal das miteinander stemmen, dass die Person da gerade Geldprobleme hat. Deswegen sind sehr viele WGs darauf bedacht, Untermietverträge dann zu haben oder zu sagen, wir haben hier jeweils einen Kühlschrank und wir teilen überhaupt gar nichts. Ne? Dann musst du sozusagen wieder dieses Spiel spielen, um deutlich zu machen, dass wir das nicht sind. Wir sind keine Bedarfsgemeinschaft. Und das ist das Verrückte. Der Staat sagt also, im Worst Case zahlt ihr füreinander, aber es gibt überhaupt keine Vorteile und irgendwie ja auch Anreize für diese Konstellation, das auch selbstbewusst zu machen. Und die Verantwortungsgemeinschaft wäre eine Möglichkeit gewesen, rechtlich abgesichert zu sagen, für diese bis zu 6 Personen, wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft, das legen wir sogar vertraglich fest. Und ganz am Anfang war ja sogar mal für Steuervorteilen für diese Gemeinschaften waren angedacht. Das ist leider alles sowieso nicht passiert. Aber genau das braucht es meiner Meinung nach. Das braucht auch die politischen Anreize, diese neuen Konstellationen zu fördern. Da sehe ich leider gerade schwarz, weil die politischen Veränderungen und das politische Klima nicht nur in Deutschland, sondern ich würde sagen weltweit, ist eher konservativ bis rückwärtsgewandt, meiner Ansicht nach. Und das wird nicht passieren, dass plötzlich diese Konstellationen gefördert werden. Im Gegenteil, ich glaube, es wird für Menschen immer schwieriger werden in Zukunft. Andere Konstellationen als die traditionelle Kleinfamilie auszuprobieren und zu leben und da irgendwie sich sicher drin zu fühlen. Weil ich fand das ganz am Anfang, die Frage nach Verbindlichkeit und Sicherheit, das ist super wichtig für uns Menschen. Aber wie kann ich denn in so einer, ich nenne es wirklich prekären Situation, Familiensituation, mich sicher fühlen, wenn ich nicht mal eine Anerkennung von dieser Gesellschaft habe, dass das, was wir machen, irgendwie wirklich auch was Gutes ist? Weil wer will mir denn sagen, dass es nichts Gutes ist, verantwortlich zu sein für andere Menschen, mich um die zu kümmern, miteinander irgendwie verantwortlich umzugehen und wohlwollend, liebend das auf Dauer zu gestalten? Und das ist etwas, was ich sehr bedauerlich finde.
Dann bleiben die guten Beispiele, die du auch in deinem Buch hast und die wir vielleicht vereinzelt in unserem Umfeld schon sehen und die Hoffnung, dass, wenn das jetzt mal ein bisschen länger passiert und man sieht, wie gut das auch funktionieren kann, dass man sich da schon ein Beispiel nimmt, ne? Auch wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen vielleicht nicht geschaffen werden, aber dass wir trotzdem uns das so schaffen, wie wir es gern hätten.
Auf jeden Fall. Also Gesellschaft entsteht ja auch durch unser alltägliches Tun. Also wenn immer mehr Menschen das machen, dann muss Politik irgendwann auch nachziehen, weil sie sehen, dass das irgendwie die Realität von vielen Menschen ist. Also genau, ich finde es irgendwie nicht, also ich möchte jetzt auch nicht am Ende so eine traurige Aussicht eröffnen, sondern ich bin ja ganz motiviert, dass es so dennoch, also ich meine, ich zeige ja in meinem Buch, wie Menschen das trotz all der Widerstände und Schwierigkeiten und Hürden, die sie in den Weg gelegt bekommen, machen und das auf Dauer und verantwortlich und verbindlich. Und das soll Menschen ja inspirieren und anregen, es auch auszuprobieren, weil die Konstellationen, die wir kennen, sind ja auch nicht von Dauer. Und wir müssen jedes Mal von Neuem fragen, wenn wir uns getrennt haben, was mache ich denn jetzt? Okay, wieder Dating-App runterladen und von Neuem geht das Spiel los. So. Und das ist ermüdend irgendwann und und auch schwierig und kann einen auch kaputt machen, anstatt irgendwie mal rechts und links zu gucken, ja, okay, ich habe hier irgendwie zwei Freundinnen, die sind auch Ende 30 und hätten auch gern Kinder und ich habe einen immensen Kinderwunsch und jetzt hat es mit dem Typen nicht geklappt, dann muss ich nicht irgendwie einfach irgendwem ranten, irgendwie sagen, okay, jetzt gehe ich in diese Beziehung in der Hoffnung, dass ich schnell schwanger werde und dann eine Familie gründen kann, sondern ich kann ja auch wirklich sagen, okay, könnt ihr euch oder eine von euch kann sich das vorstellen, mit mir Eltern zu werden? Wie wollen wir das angehen? Wollen wir das machen? Also, warum nicht?
Eine große Portion Mut, denke ich. Aber du bringst ja in deinem Buch ganz viele positive Beispiele, wie es gehen kann oder welche Wege es gibt und wie die Kreativität dann vielleicht auch belohnt wird oder dieser Mut, anders zu denken.
Ja, ich glaube, natürlich steckt da ein Stück weit Mut drin, diese Wege zu gehen. Aber für viele Menschen ist das auch eine krasse, also ja, für die ist das irgendwie Alltag. Ne? Es ist gar nichts Utopisches, sondern es ist irgendwie so naheliegend auch für viele Menschen gewesen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie das jetzt so machen. So, ne? Und ich finde auch, also birgt ja auch ein Potenzial, nicht nur im, dass wir neue Wege des Zusammenlebens irgendwie entwickeln und ausbreiten, also die sich gesellschaftlich ausbreiten können, sondern die haben ja auch das Potenzial, und das ist mir auch super wichtig, dass es zu einem besseren Zusammenleben führt, wo Menschen gerechter miteinander umgehen, wo Ungleichheiten und Ungleichwertigkeiten vielleicht eher angesprochen werden, weil sie nicht durch heteronormative Skripte oder patriarchale Normen unterdrückt werden. Also dass zum Beispiel, wenn ich mit zwei Freunden, die nicht meine romantischen Partner sind, irgendwie sage, oder mit einer Person, einem Freund von mir, ich will mit dem Kinder haben, wir entscheiden uns für eine Co-Parenting-Situation, dann habe ich nicht, dann werde ich den nicht schonen, in Anführungszeichen, aufgrund des, es ist ja Liebesdienst, dass ich das jetzt alles für dich mache, sondern ich werde mit dem ganz klar aushandeln, was ist deine Verantwortlichkeit hier? Gut, wir werden das so und so machen. Du hast das Kind dann und dann, ich habe das Kind dann und dann oder wir haben diese Zeiten und es ist ein bisschen wie bei getrennt Erziehenden, wenn es gleichberechtigt aufgeteilt ist, da sind die Situationen auf einmal auch viel klarer, weil man einfach nicht mehr diesen romantischen Schleier, sag ich jetzt mal, haben, der das Ganze so ein bisschen überdeckt, dass das natürlich alles ganz selbstverständlich stattfindet und ganz selbstverständlich von Müttern gemacht wird, die das ja angeblich qua Natur viel besser können. Dieses Potenzial, würde ich sagen, ist in den anderen Konstellationen viel mehr gegeben, weil da wird viel aktiver und bewusster ausgehandelt. Wie wollen wir das jetzt eigentlich miteinander machen? Nö, ich werde das jetzt nicht für dich wegputzen, ist ja schließlich dein Dienst. So. Klingt ein bisschen unromantisch, ist es auch, aber es ist, glaube ich, auch, genau, es ist ein gerechteres und besseres Zusammenleben, was vielleicht nicht unbedingt schlechter sein muss wie die romantische Liebe, im Gegenteil.
Ja, und die ist ja im Alltag auch nicht immer so romantisch.
Bei aller Liebe zur Romantik und mein ganzes Bücherregal sagt, dass ich Romantik wirklich gerne mag, aber bei meinem Mental Load und meinem Care Load und Emotional Load und all den Loads hilft mir die Romantik null.
Ja, genau. Ja.
Okay. Das war das Wort zum Sonntag oder Montag. Romantik in Ehren, aber für das viele Familienmanagement ist sie nicht geeignet, ehrlich gesagt. Ich fand's mega inspirierend. Vielen Dank, Andrea. Und wir dürfen ein Exemplar an unsere Steady-Unterstützerinnen verlosen. Und freuen uns über Einsendungen, über Ideen zu alternativen Familienmodellen oder was ihr schon mal ausprobiert habt oder was ihr aus eurem Umfeld kennt oder einfach was euch daran gefallen würde, so vielleicht was euch inspiriert hat, schreibt uns eine Mail, dann verlosen wir ein Exemplar von Wie Familie nur besser, neue Modelle des Zusammenlebens. Bleibt dran, nächste Woche Montag erscheint die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Steady unterstützt oder wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr jemanden wisst, für den das vielleicht einfach auch gut passen könnte, weil eine angesprochene Situation dabei war oder wer das vielleicht nutzen könnte. Wenn ihr es selber haben wollt, schreibt uns eine Mail und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich danke dir, Andrea, für deine tolle Botschaft und deine Zeit.
Danke euch für die Einladung nochmal.
Und jetzt darfst du dein Buch auspacken.
Ja, viele Freunde.
Können wir das auspacken, alle anschauen? Wo kann man dir denn auf Social Media folgen, dass wir das dann auch live
im Packing auf jeden Fall hochladen? Vielleicht lade ich es dann auch bei LinkedIn hoch. Also ich habe LinkedIn in den letzten Jahren immer sträflich vernachlässigt und habe jetzt gelernt, das darf ich eigentlich nicht. Das sollte ich genauso pflegen.
Ja, kenne ich.
Dann werden wir LinkedIn und Instagram in die Shownotes packen, damit das Vernachlässigen ein Ende hat und ihr nachschauen könnt, wie Andrea ihr Buch auspackt.
Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Bevor ihr euch in die nächste Podcast-Folge stürzt, wollte ich euch noch Folgendes mitgeben. Diese Ideen, die Andrea Neverla in ihrem Buch zusammengeschrieben hat und die in anderen Städten und Ländern schon ausprobiert werden, sind keine fernen Utopien. Sie funktionieren in manchen Gemeinden, Städten, Ländern auch schon. Natürlich immer ein bisschen anders, lokal angepasst. Aber wenn wir uns dieses Prinzips mal annehmen, Nähe statt Isolation, Geben und Nehmen auf Eigenhöhe, Miteinander statt Gegeneinander, können kleine Schritte in unserer Heimat, in unserem Haus, in dem Dorf, in dem wir leben, in der Gemeinschaft, in der wir leben, ganz große Wirkung haben. Falls ihr jetzt Lust habt, in eurem Ort etwas auszuprobieren, fangt einfach mal klein an. Gemeinsames Frühstück, Austausch von Fähigkeiten, es gibt Repair-Cafés, es gibt Zeiten in den Seniorenheimen, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Es gibt offene Nachmittage in Gemeindesälen, in Gemeinschaftshäusern, in generationenübergreifenden Orten. Und manchmal reicht ein bisschen Raum und den Mut, was Neues zu probieren. Bitte schreibt uns eure Ideen, falls ihr irgendwie jetzt total inspiriert seid, nehmt uns auf eure Reise mit. Wir wollen gerne auf Instagram und Co. zuschauen, wie ihr das Zusammenleben der Menschen ein bisschen verbessert, falls ihr das tut. Oder welche Ideen ihr nutzt, um euer Zusammenleben in der Gemeinschaft noch schöner und angenehmer zu gestalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.